Hallo und herzlich willkommen bei Familienstark, der Podcast. Der Podcast für bewusste Elternschaft. Hier findest du Wertschätzung, Impulse und Austausch rund um den Familienalltag. Ich bin Alexandra Keiling, bindungs- und beziehungsorientierte Familienberaterin und ich freue mich, dass du hier bist. In der heutigen Folge geht es um das Thema Stillstart. Sollte ich mich bereits während der Schwangerschaft mit dem Thema Stillen beschäftigen? Kann ich mich irgendwie vorbereiten? Was kann ich direkt nach der Geburt tun, um den Stillstart zu erleichtern? Und was kann ich auch tun, wenn vielleicht alles anders kommt, als ich mir es erhofft habe? Was ist Bonding, was ist intuitives Stillen und was ist eine Oxytocin-Massage? Diesen Themen gehe ich heute mit Juli von Soul Feeding auf den Grund. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Heute habe ich die liebe Juli zu Gast. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich freue mich echt total, dass wir mal sprechen, jetzt übers Internet, wie es halt gerade so ist. Und magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, hallo an alle, die zuhören. Ich bin die Juli, bin Jahrgang 87, 33 bin ich schon und bin seit 13 Jahren tatsächlich Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin. Das könnt ihr euch vorstellen, das ist einfach Kinderkrankenschwester und arbeite auch seit 13 Jahren in der Geburtshilfe. In verschiedenen Häusern habe ich schon gearbeitet. Aktuell arbeite ich in Köln. Und wie Geburtshilfe das Thema eigentlich schon mitbringt, arbeite ich in der Stillberatung. Das heißt, ich habe 2012 und 2013 jeweils Kurse gemacht, um die Qualifikation zur Stillberaterin zu erwerben. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Es gibt verschiedene Ausbildungsinstitute, die man da wählen kann. Ich war beim Europäischen Institut für Stillen und Laktation, kurz gesagt EISL, ein ganz wundervolles Institut, liebe Grüße, und bin jetzt gerade dran zu schauen, ob ich mich für das internationale Examen nächstes Jahr anmelde. Das heißt, ich bin gerade wieder ganz frisch in den Vorbereitungen auf Kurse, dass ich einfach im Thema bleibe und mache jetzt 50% Arbeit in der Klinik und 50% bin ich draußen freiberuflich als Stillberaterin. Also würde ich zu dir nach Hause kommen, würden wir uns über all die Themen unterhalten, die das Stillen beinhaltet. Es geht nicht selten auch mal ums Abstillen, das ist ganz wichtig zu wissen. Und bin da sehr on fire und freue mich, dass wir heute ein bisschen da einfach ins Thema gehen mit der Alexandra. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, gerne. Vielen Dank für deine Vorstellung und ich freue mich auch total. Stillen ist auch tatsächlich so das Thema, womit ich eigentlich so in diese ganzen Mama-Themen, nenne ich es jetzt mal, oder Eltern-Themen reingerutscht bin. Und wir haben ja heute gesagt, wir sprechen mal so ein bisschen über das Thema Stillstart. Also es gibt ja einfach viele Mütter, die sich wünschen zu stillen und wo es dann irgendwie doch ein bisschen an kleinen Problemchen manchmal hapert und es dann doch dazu kommt, dass es erstmal von Anfang an gar nicht funktioniert oder dass es halt irgendwie gekämpft wird, aber dann vielleicht doch abgestillt wird, obwohl eigentlich diese Mutter das vielleicht eigentlich gar nicht wollte. Und deswegen haben wir uns da so ein bisschen überlegt, zu überlegen, okay, was kann ich in der Schwangerschaft schon was tun, um das Stillen zu fördern? Muss ich vielleicht sogar was machen oder ist das total übertrieben? Was kann man nach der Geburt Förderliches machen, damit es gut läuft? Das ist ja so ein bisschen das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Mhm. Sollte ich mich in der Schwangerschaft aufs Stillen vorbereiten? Was sagst du dazu?
Eine sehr, sehr gute Frage und ich finde sie immer, immer, immer wieder sehr wichtig. Das heißt für mich nicht einfach, vielleicht mache ich es, vielleicht nicht, sondern sich schon bewusst auch mal drüber Gedanken zu machen. Was ich ganz wertvoll finde, ist die Vorbereitung einfach auch mal mit deinem Partner zu sprechen. Also natürlich du stillen, du hast die Brüste, aber ich finde, einen Mitstreiter zu finden, ne? Weil oftmals scheitert es eben an diesem, so viele sind dagegen und bei den ersten Schwierigkeiten, dann mach's halt nicht. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass auch dein Partner und du da so ein bisschen eine Einheit bilden. Das wird oft wirklich schnell vergessen. Und in meinen Stillberatungen habe ich das oft gesehen, dass da Männer dabei waren, manchmal vielleicht auch Frauen, je nachdem, wie deine Partnerschaft ist. Da war ich platt, ne? Da war ich manchmal so, er hat schon alles mitgebracht, er konnte alles darlegen. Also da denke ich mir, da habt ihr euch wahrscheinlich vorher drüber unterhalten. Deswegen guck mal, wie ist denn dein Partner überhaupt da gestrickt? Hat der das schon mal belegt, dass vielleicht eventuell gestillt wird? Also das finde ich ganz gut, wenn ihr euch da mal unterhaltet. Beziehungsweise finde ich es gut, wenn ihr euch Gedanken macht, gibt es vielleicht sowas wie einen Stillvorbereitungskurs? Jetzt werdet ihr euch fragen, ja gut, einen Kurs machen wir ja wahrscheinlich in der Geburtsvorbereitung, aber einen Stillvorbereitungskurs, ich kann euch sagen, das ist richtig cool. Wenn du da, kannst du deinen Partner auch mitbringen, ne? Also da werden Stillthemen angesprochen. Da geht es wirklich gar nicht so sehr um die Geburt, sondern wirklich um das Thema Stillen. Eine Stillgruppe, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Ich habe selber einen Stillkaffee. Das heißt, ich bin da immer sehr offen, wenn Mamas sagen, hey, ich würde gerne mal vorbeikommen, ich bin aber noch schwanger. Da kannst du schon manchmal ganz gut deine Antennen ausfahren und mal ein bisschen hören. Es soll dich gar nicht verunsichern, geh dann trotzdem deinen Weg, aber kannst ja mal gucken, in deiner Gegend, Stillkaffee, meinst du es in Köln?
Aber ich meinst du es in Langenfeld?
Genau, dass man da mal hören kann und gucken kann. Ne? Also da kommen nicht immer nur die, die schon die Babys haben. Deswegen erkundige dich da gerne mal, finde ich ein ganz tolles Netzwerk schon mal. Und ich meine, jetzt ganz oft in der Schwangerschaft hat man Zeit. Deswegen ist, glaube ich, die Auswahl einer guten Stilllektüre gar nicht falsch. Ne? Also es gibt ganz wertvolle, gut geschriebene Bücher mittlerweile. Wenn ihr da Fragen habt, meldet euch da gerne nochmal. Ist immer wieder auch ein Anliegen von Mamis, mir da nochmal zu schreiben oder auch der Alexandra vielleicht dann zu sagen, gebt doch mal da kurz einen Tipp, weil da werdet ihr euch sicherlich sehr gut vorbereiten können. Ne? Und das ist, ganz viele sind wieder neu aufgelegt worden, neu geschrieben worden. Holt euch sowas mal und gebt euch da ein bisschen ins Thema rein. Meine Klientinnen erzählen mir ganz oft, dass sie Stilleinlagen irgendwie besorgt haben. Das ist was für mich, was ich nicht so essentiell wichtig finde. Gibt viele Frauen, denen ist das wichtig. Fragt mich jetzt nicht, warum. Ne? Da kann man jetzt auch diskutieren, was ist da jetzt gut, was nicht. Ich habe schon die krassesten Stilleinlagen gesehen. Die würden mir wahrscheinlich alles zerfetzen, egal. Das haben mir ganz viele Mamas gesagt, überlegt euch das. Ne? Das ist jetzt kein Muss, das schon vorher anzuschaffen. Manchen hat es in dem Fall geholfen, einfach das schon da zu haben. Ich bin kein Freund von Cremes, Tees, was ihr alles braucht, sondern das sind Dinge, die besprech vielleicht im Nachhinein mit deiner Stillberaterin. Also wenn du da die Möglichkeit hast zu sagen, ich habe eine gute Hebamme, der ich vertraue, super. Es gibt aber ja in Deutschland tatsächlich immer mehr Schwierigkeiten, auch irgendwie, wenn man verspätet dran ist, noch eine Hebamme zu finden, dann erkundige dich mal in deinem Umkreis, gibt es da vielleicht noch eine Stillberaterin? Komm, die rufe ich mal an, lass mal hören, ob sie mich begleiten würde. Das sind Themen, die ich ganz wichtig finde in der Stillvorbereitung. Was ich auch ganz interessant finde, vielleicht macht ihr Gedanken, stillfreundliche Schlafumgebung zum Beispiel. Das kann ja für einen Stillstart, den wir später besprechen, ganz entscheidend wichtig auch sein. Wie möchte ich denn das machen? Das kannst du dir vielleicht mal im Kopf schon ein bisschen zurechtlegen. Würdest du auch in allen Stillbüchern tatsächlich finden? Was ist da zu beachten? Was wäre wichtig? Stillkissen, ja, nein, Fragezeichen, mach dir nicht so viele Gedanken, denke ich. Es gibt ganz viele schöne Stillpositionen, bei denen du das Stillkissen gar nicht brauchst. Genau, ich glaube, jetzt haben wir ganz schön viel gesagt, Stillgruppennetzwerk. Ah, was ich ja immer, also mein absolutes Lieblingswort ist übrigens Oxytocin, das du beim Stillen immer wieder hören wirst, egal welche Beraterin du zu Hause hast oder Hebamme du zu Hause hast. Brustmassage finde ich einen ganz wichtigen Ansatz in der Stillberatung, dass wir Frauen auch wissen dürfen, wir dürfen unsere Brust anfassen. Und wenn du jetzt sagst, gut, Brustmassage, Oxytocinmassage, das ist schön. Ich kann es euch leider jetzt nicht zeigen, weil wir über den Podcast nichts zeigen. Aber hör dir das mal an und schau mal gerne auf verschiedene Internetforen. Da wirst du die Oxytocinmassage finden, die fürs anfängliche Stillen ganz, ganz, ganz hilfreich ist. Und die kannst du auch zum Ende hin gerne auch lernen, ne, weil das ist auch für den Milchfluss ganz wichtig. Bitte Schrubbel und, ja, Entschuldigung, Alexandra.
Also sorry, nur kurze Frage. Also das heißt, während der Schwangerschaft ist diese Massage? Oder
genau, du brauchst die jetzt nicht in der Schwangerschaft machen, gerade wenn es zum Ende hingeht, finde ich ganz gut, wenn man es mal gesehen hat und gemacht hat. Mhm. Ne? Wie muss ich mich da, was ist das, wie bewege ich das Brustdrüsengewebe, schiebe ich die Haut? Da gibt es ein, zwei knifflige Tricks und dann hat man die eigentlich drauf, ne? Dass man einfach schon mal ein Gefühl für seine Brust hat. Ne? Das finde ich einen ganz wertvollen Ansatz. Habe ich öfters erlebt, dass meine Klientinnen ein bisschen zaghaft waren und dass sie gar nicht wussten, ja, ist meine, kann ich anfassen, wie geht das? Ne? Deswegen finde ich das ganz hilfreich. Zieh da gerne deinen Partner mit ins Boot. Ne? Ich finde, das sind immer ganz intensive und vielleicht auch intime Sachen, aber ich finde, der Partner hat da auch eine ganz essentielle, wichtige Rolle. Wir reden ja von Oxytocin, Liebeshormon. Da wisst ihr sicherlich Bescheid. Jetzt haben wir ganz viel gesagt, ne? Kurse, Bücher, Techniken. Achte, also hör nicht auf dieses, du musstest irgendwo schrubbeln, abhärten. Das ist tatsächlich sehr veraltet und man hat auch gemerkt, dass das mit Bürsten zum Beispiel arbeiten, die Milchgänge sehr kaputt macht. Also wenn wir gerade von Liebeshormon reden, Oxytocin, das ist Liebe. Das heißt sanft massieren, das möchte ja nicht geschrubbelt werden. Also wenn ihr euch so eine Bürste vorstellt, ich finde das hart.
Ich finde das auch gerade nicht so schön, diese Vorstellung.
Deswegen lasst das einfach weg. Ihr braucht eure Mamillen, übrigens Brustwarzen genannt in dem Fall, nicht irgendwie mit irgendetwas tränken. Lasst sie einfach, lasst dieses natürliche Milieu einfach bestehen und schaut einfach. Manchmal könnt ihr sogar schon Kolostrum, das ist ja die erste Milch, das flüssige Gold, austreten sehen. Das ist bei ganz vielen Mamas so 36, 37. Woche, manchmal sogar schon früher. Ab der 16. Woche würdet ihr Kolostrum ja produzieren. Deswegen kann das in jedem Stadium auftreten. Das könnt ihr einfach verstreichen um die Mamille. Das ist so ein wertvoller Tipp. Wenn ihr das habt, denkt nicht, huch, was ist das? Das ist wertvoll. Das könnt ihr gerne verstreichen. Ganz normal euch waschen, ne? Nutzt nicht irgendwelche Duftstoffe dazu, weil wir in Montgomery-Drüsen, Duftstoffdrüsen haben, die das dann das Riechen verändern. Das heißt, das braucht ihr nicht. Also macht da wirklich gar nichts. Sprecht mal von mir aus mit eurer Brust, schaut sie euch an. Ich finde das ja herrlich. Also die gehören ja zu uns Frauen. Deswegen, das waren jetzt, glaube ich, einige Dinge, die wir so in der Vorbereitung, glaube ich, nutzen können. Genau.
Ja, auf jeden Fall einige gute Sachen und Ideen. Und Gespräch mit dem Partner, das ist tatsächlich... glaube ich, wirklich sehr, sehr wichtig, ja. Also ich habe jetzt gerade so ein bisschen überlegt, wie war das bei mir jetzt gerade so beim ersten Kind, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da schon so ein bisschen blauäugig reingegangen, weil mir halt irgendwie klar war, dass ich stillen möchte. Mir war aber auch überhaupt nicht klar, dass es vielleicht nicht klappt. Also ich hatte gar keinen Zweifel daran, weil ich mir gedacht habe, ja, ich will stillen und ich habe dann ein Baby und dann wird es schon irgendwie funktionieren. Also ich habe tatsächlich mich überhaupt nicht damit beschäftigt, habe aber jetzt auch im Nachhinein wahrscheinlich einfach wirklich das Glück gehabt, dass meine Mutter ja selber Stillberaterin ist, die natürlich mit Rat und mit gutem Rat und guter Tat mir zur Seite stand, und die hat uns schon die ersten Wochen ziemlich geholfen. Und ich habe mir immer gedacht, ach, bei uns ging das alles so reibungslos, aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, weiß ich halt nicht, wie es gewesen wäre ohne die Stillberaterin sozusagen an meiner Seite. Und weil man einfach nicht mehr so diesen Kontakt hat zu, meine Schwester hat gerade erst gestillt, meine Cousine oder so. Ja. Das ist im familiären, also bei mir war es zumindest so, dass ich wirklich so die Erste war mit Baby. Und auch meine ganzen Freundinnen und Bekannten, die hatten alle keine Kinder. Also die Connections habe ich alle dann erst so mit Kind gemacht. Aber dann ist es ja schon für einen Stillstart, sind dann die Tipps ja schon zu spät irgendwie, ne?
Genau, ne? Und du bist jung, also wenn du dann Mama bist, ne, die Emotionen kochen hoch, brauchst du Leute, die an deiner Seite sind, ne? Und die dir Gutes wollen, ne, die dich im Stillprozess unterstützen und nicht beim ersten Mal gleich, ja, dann gibst du jetzt halt Milch, die Flasche oder wie auch immer, ne, weil das werden wir irgendwann tun, wenn wir keine Unterstützung haben. Ne. Deswegen ist natürlich ein Partner an deiner Seite, würde ich behaupten, sehr wertvoll. Ne. Das ist mir aber auch erst viel später aufgefallen, dass das, glaube ich, sogar sehr wichtig ist.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Super. Ja. Das war jetzt so alles vor der, also oder in der Schwangerschaft, also vor der Geburt. Was kann man denn nach der Geburt machen, wenn das Kind dann da ist?
Also ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wir einfach jetzt mal vom Klinikalltag so ein bisschen sprechen. Ich meine, ich weiß, dass wir in der heutigen Zeit ganz viel über Hausgeburt hören, über Geburt alleine. Ich glaube, das ist ein Thema, was wir mal kurz ausklammern. Das ist, finde ich, wahnsinnig spannend. Die meisten von euch werden in der Klinik sein. Es gibt nicht ganz so viele Unterschiede zu einer Hausgeburt oder zu Hause entbinden. Aber ich würde jetzt mal auf die Klinik mich so ein bisschen einschränken, weil ich selbst auch in der Klinik arbeite und einfach auch echt viel mitbekomme, wo ich denke, hey, da darf Aufklärung passieren. Da dürft ihr mit eurem Wissen schon reingehen und was mitbringen. Und ich finde es ja, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie eure Geburt sein wird, ne? Aber ich glaube, die ersten Stunden nach der Geburt, diese goldenen Stunden, die 1-2 Stunden, sind sehr entscheidend. Und ich bin immer so ein bisschen entsetzt, wenn ich Filme sehe und dann wird da an dem Kind rumgewurschtelt und es hat überhaupt keine Möglichkeit, sich bei Mama wohlzufühlen. Das finde ich immer ganz schlimm. Und ich glaube, früher war das so, Kind war geboren, es muss ganz schnell gewogen werden, es braucht erstmal die ganzen Daten und dann kann es weitergehen. Wir sind ja heute Gott sei Dank so weit, dass wir wissen, dass Hautkontakt, den Suchreflex ausprobieren dürfen, ganz wichtige Elemente sind. Das heißt, jetzt gehen wir von der Spontangeburt aus, zum Kaiserschnitt kommen wir gleich nochmal kurz. Ist es elementär wichtig, einfach das Kind mal auf dir zu spüren? Das heißt, Hautkontakt, nackt, ganz, ganz, ganz wertvoll. Und man hat auch durch Studien herausgefunden, dass es so ist, dass die erste Stunde, das kann wirklich dauern, bis zu 60 Minuten, bis ein Kind, das Baby selbstständig deine Mamille findet. Ne? Und manchmal bin ich so ein bisschen, manchmal ist man dann doch im Krankenhaus auch unter Stress und unter Eile. Ne? Habe ich selbst in meiner Ausbildung noch erlebt, dass man das Kind dann dreht und wendet und ja, hier ist doch die Mamille, jetzt such doch mal. Und man freut sich dann natürlich auch, wenn sie dann die Mamille gefunden haben. Aber das sind auch so Störfaktoren, ne? Weil man fasst dann den Kopf an, man drückt, man macht. Vielleicht habt ihr schon ein Kind und erinnert euch, wie es bei euch war. Aber das würde ich euch einfach wünschen, dass da eine Ruhe da ist. Ne? Dass ihr diesen ganzen Trubel im Kreißsaal erstmal gar nicht mitbekommt, sondern diese ersten Stunden nutzt, den Hautkontakt. Das darf definitiv auch der Papa machen. Es gibt Umstände, die das nicht zulassen. Ne? Kaiserschnitt ist so ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das Thema Kaisergeburt mal gehört habt. Das ist eine andere Form des Kaiserschnitts, wo das Kind von der Mama während des Kaiserschnitts selber entwickelt wird und eben auf die Brust direkt kommt. Ne? Das ist eine neue Form der Entbindung. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit. Es ist nicht für jeden gegeben. Das heißt, wenn das nicht möglich ist und du durch Komplikationen erstmal noch nicht in der Lage bist zu bonden, dann lass das den Papa machen, denjenigen, den du bei der Geburt dabei hast. Ne? Das muss auch nicht der Papa sein. Vielleicht ist es deine Mutter. Ne? Aber dieser nackte Hautkontakt ist schon mal sehr, sehr wichtig. Ne? Und dieses erste Anlegen, das Suchen. Ne? Man hat rausgefunden, dass bestimmte Medikamente unter der Geburt die Fitheit oder die Wachheit der Kinder beeinträchtigen. Ne? Das ist manchmal so, dass man dann das Gefühl hat, die sind ja noch total am Schlafen, die sind ja total schlapp. Lassen wir sie mal noch die nächsten 6 bis 8 Stunden schlafen. Ne? Also wenn du kannst, nutz die Chance, nimm den Kontakt mit dem kleinen Wurm auf und guck mal, was die machen. Es gibt ganz interessante Videos, wo man sieht, wie die echt suchen. Ne?
Also habe ich auch schon mal gesehen. Ja,
dieser Hautkontakt, cool. Was der mit dem Suchreflex auslöst, ist der Wahnsinn. Ne? Und eben in den ersten Stunden das Kolostrum zu suchen, ne? anzusaugen, ne? Also zu stillen in dem Fall, das ist elementär wichtig. Ne? Es gibt dieses schöne Wort des intuitiven Stillens, kommen wir später vielleicht nochmal drauf, was das Ganze eigentlich intuitiv schon beschreibt. Kind liegt auf dir wie so ein kleiner Frosch und manchmal docken die dann auch mit dem Kopf so hin und her. Ne? Man hat das Gefühl, was machen die da? Ne? Aber die sind so on fire, ne? Dass sie dann suchen. Ne? Und das ist so wichtig, wichtig, wichtig. Dann lasst euch nicht durcheinander bringen. Dürft da gerne auch mit den Hebammen mal kurz quatschen und sagen, hey, wiegen und so, können wir das noch ein bisschen abwarten. Die meisten Kliniken machen das tatsächlich. Ne? Dass man erstmal den Hautkontakt sucht, erstmal die ersten 1-2 Stunden nichts macht, erstmal genießen lassen. Ne, dieser ganze Stress, der dann da wieder reinkommt, Tür auf, Tür zu, wir müssen jetzt Fotos machen, wie auch immer. Gebt euch da Zeit. Ne? So, wenn ihr stillen möchtet, lasst erstmal das schalten, walten und dann können wir das auch hinterher noch machen. Ne? Also daher, das sind die ersten Stunden im Kreißsaal. Macht euch keine Sorgen. Es gibt Umstände, die eine andere Geburt einfach dann, also dass es zu einer anderen Geburt kommt, wie ihr euch das vorstellt. Dann habt ihr jemand dabei, auch in diesen besonderen Zeiten jetzt übrigens, der dann auch bonden kann. Ne? Der Hautkontakt, nackt, Haut auf Haut ist wichtig. Wenn wir von einem gesunden Neugeborenen sprechen, ist vielleicht auch ganz wichtig, ne, zu wissen, gibt doch immer andere Umstände. Ne? Genau. Ja, die goldenen Stunden, die haben wir jetzt mal angesprochen. Wie weit ging deine Frage, Alexandra? Was wollten wir eigentlich?
Genau, also das war ja jetzt dann so eigentlich so eine, die goldenen Stunden, das ist ja dann auch nochmal Bonding.
Genau.
Also Haut-auf-Haut-Kontakt. Wie ist das, wenn wir mal einmal kurz nochmal ein bisschen davon ausgehen, dass es vielleicht nicht so komplett rund läuft, wie du es gerade beschrieben hast? Sagen wir jetzt mal, der Papa hat jetzt das Bonding übernommen.
Ja.
Und dann soll halt gestillt werden. Also gehen wir jetzt einfach, ich meine, es ist ja alles immer super individuell. Also wenn so eine Situation kommt, dass die Mama nicht bonden kann, dann ist ja irgendwas besonders gelaufen.
Ja.
Das heißt, es ist ja individuell und im Endeffekt muss man halt dann natürlich immer einzeln auf die Situation gucken. Aber genau. Sagen wir jetzt einfach mal, Papa hat gebondet und Mutter war vielleicht unter Narkose und ist irgendwie nach 2 Stunden vielleicht wieder wach. Dann holt man das danach oder
Wie
würde man das dann machen?
Genau, ich sage immer, auch wenn dann schon, wenn du viel gehört hast in Podcasts oder an Infomaterialien und weißt, die 2 Stunden sind rum, Hilfe, wir konnten noch nicht stillen. Stress ist natürlich ein ganz großer Killer, ne, weil wir dadurch Adrenalin freisetzen und unseren Milchfluss hemmen. Das heißt, dann nutzt die Chance und bonde einfach weiter. Ne, wenn, dann nimm du deinen kleinen Wurm ins Nacktbonding. Schau dich mal um. Ich glaube, man ist ganz schnell auf der Höhe, wer einem da gut helfen kann in der Klinik. Ne? Sprich nochmal die Hebamme an oder wenn du auf Station schon bist, frag nochmal nach, kann mir da nochmal einer helfen und lass dein Kind wirklich im Bonding. In diesem Nacktkontakt zu stillen ist auch in 1-2 Tagen noch sehr wertvoll. Ich praktiziere das sehr häufig, ne? Dass wir die Kinder einfach wieder auspacken und wieder ins Nacktbonding legen. Ne? Was da freigesetzt wird, das ist der Wahnsinn. Was man natürlich da dann auch machen kann, Brustmassage haben wir angesprochen, ne? Das Kolostrum schon mal vorzubereiten, dass es einfach an der Mamille vorne schon sichtbar ist und dann vorsichtig einfach versuchen, was macht der kleine Wurm da jetzt. Ne? Und ich bin mir sicher, der Hautkontakt löst eben schon ganz viel aus. Ne? Jetzt ist natürlich die Frage, was passiert mit meinem Kind? Ist es dann vielleicht nach 2-3 Stunden so weit, dass es einfach gerade nicht wach, wie sagt man da, dass es nicht aufwacht sozusagen, ne, sondern einfach schläft, hast du die Möglichkeit, wirklich auch mit der Entleerung per Hand dein Kolostrum zu gewinnen. Und das ist ganz, ganz, ganz wertvoll und hilfreich. Ich bin so ein Fan davon, weil ich immer sage, boah, das müsste jede Mama, müsste das können, um einfach vom Handling her sicher zu sein, um zu sagen, komm, ich zapfe eben mit einer kleinen Spritze, könnt ihr euch auch gerne auf sämtlichen bestimmten Stillforen nochmal angucken, wie sowas gehen würde, dass das Kolostrum verfügbar ist. Weil sowas kann man natürlich auch mit einer kleinen Spritze, Löffel, Becher geht tatsächlich in vielen Krankenhäusern mittlerweile schon ganz einfach, dem kleinen Wurm einfach verabreichen. Das, wenn du dich schwach fühlst, das kann Pflegepersonal machen, aber sicherlich auch der Papa. Ganz wertvoll. Also das sind so Dinge, die natürlich nicht im normalen Ablauf oft mit dabei sind, aber besondere Umstände, besondere Bedürfnisse einfach. Ne? Deswegen denke ich, das ist möglich. Ne? Ich bin immer so Bonden und Kolostrum. Wenn es nicht durch Anlegen ans Kind kommt, dann schauen wir einfach nach Wegen. Ne, aber das ist möglich und holt das definitiv nach. Narkose ist tatsächlich kein Grund mehr, um nicht zu stillen. Ne, das hat man früher gar noch nicht gewusst. Da musste man Pausen machen. Das ist gar nicht das Thema. Ne? Und wenn dein Partner jemand mit dir ist, Unterstützung ist immer super. Ne? Nach einem Kaiserschnitt zum Beispiel ist die Bewegung oft sehr eingeschränkt. Kann dich natürlich auch nach einer Spontangeburt treffen. Aber wenn du da nochmal im Operationssaal warst und dir jetzt Gedanken machst, du kannst nachholen. Ganz wichtig. Ne? Mhm. Genau.
Genau, ja, das finde ich nämlich auch wichtig, weil man hat es ja manchmal einfach nicht in der Hand. Und wenn es dann nicht so bilderbuchmäßig, und ich würde mal sagen, bei sehr, sehr wenigen läuft es sehr bilderbuchmäßig. Es ist ja immer so der eigene Weg. Und genau, wenn man dann nämlich so auch gelesen hat oder jetzt hört, boah, das ist super wichtig und unbedingt und dann kommt das alles nicht dazu, dann frustriert das natürlich schon und man ist ja selber in seinem Hormonrausch und
richtig, das darf man nicht unterschätzen.
Und deswegen finde ich das wichtig, dass man einfach weiß, es gibt immer noch Wege, das zu fördern trotzdem. Ne?
Genau. Wir haben vorhin, glaube ich, in der Ansprache, was kann ich für die Vorbereitung schon tun? Wenn es dir wichtig ist, natürlich kann man sich auch schon mal auf die Klinik so ein bisschen spezialisieren, ne? Mal zu gucken. Es gibt ja babyfreundliche Häuser in Deutschland, die einfach das Stillen fördern möchten. Das heißt, wenn dir das sehr wichtig ist, würdest du da deine Auswahl treffen. Ja, manche sind dann in dem Zeitpunkt, wo du entbindest, vielleicht nicht zur Verfügung, weil sie voll sind. Ne? Aber da kannst du natürlich auch eine ganz gewisse Auswahl treffen. Ne? Da wirst du dann zum Stillen natürlich nochmal intensiver beraten und unterstützt. Das muss man einfach sagen. Ne? Dafür haben die ja auch das Zertifikat. Deswegen überleg dir das gerne. Ne? Du kannst aber auch in jedem anderen Haus entbinden. Bloß das einfach klar ist. Dann schau einfach und melde dich dann auch. Nicht einfach zu warten, da wird schon einer kommen und mir helfen. Mhm. Forder das gerne ein, ne? Das ist ganz wertvoll und wichtig. Und Kolostrum massieren und entleeren, das ist was man ganz gut lernen kann. Ne? Man muss da nicht tatsächlich sofort mit einer Pumpe anfangen. Ne? Also dieses erste Anlegen, das Stillen von Anfang an, das ist ein Lernen, ne? Das ist ein Üben von beiden Seiten. Deswegen nicht sofort, oh, das klappt alles nicht. Bleib positiv, bleib dran. Das ist ein Üben, wirklich. Das kann ich bestätigen. Ich mache die Arbeit schon so lange und wenn man jemanden an der Seite hat, der unterstützt, ne, der einem vielleicht auch nochmal ein paar Tipps geben kann, geht das manchmal schon viel leichter. Ne? Und am Anfang ist es manchmal ein bisschen erschwert. Das heißt aber nicht, dass es so bleibt, definitiv. Mhm. Deswegen.
Genau. Ja, das glaube ich auch. Genau. Weil das heißt im Endeffekt, wenn ich merke, es wird irgendwie, es läuft gerade nicht richtig, oder manchmal hat man ja auch nur das Gefühl, es funktioniert vielleicht gar nicht und es funktioniert vielleicht sogar doch. Ja. Das heißt, dein Tipp ist eigentlich, sich Hilfe, also so schnell wie möglich definitiv, Hilfe holen.
Und, genau, definitiv nachfragen, weil das eines der häufigsten Probleme von frühem Abstillen sind Wunde, Mamillen, wie ihr wisst, Brustwarzen. Und das kann ein ganz schöner Killer werden. Ne? Und oftmals erzählen mir meine Klientinnen, Mensch, hätte ich früher mal gefragt, ich hatte den Verdacht, Mund ist nicht weit geöffnet, ich sehe die Zunge nicht, der Milchfluss ist nicht da. Na, ich dachte immer, das ist okay. Ne? Die ersten Anzeichen für Kribbeln und Schmerzen in der Mamille sind im Grunde schon die Anzeichen, wo ihr reagieren müsst. Ne? Weil dieses, wir Frauen, finde ich, sind dann beim Stillen oft so, ja, Schmerzen sind ja irgendwie auch dann normal. Nein. Ne, ihr merkt euch das. Nein, holt euch Hilfe. Ne? Und das beginnt schon sehr früh in der Klinik. Ne? Häufige Störfaktoren, wie ja immer irgendwie nachts nicht. Das also ganz simples Beispiel. Ich war mit einer Klientin im Zimmer. Ich wollte nachts das Licht nicht anmachen. Und dann frage ich mich manchmal, ich könnte so, glaube ich, nicht so gut stillen. Ich würde gar nicht wissen, wohin. Und dann erwacht man manchmal morgens und denkt, huch, was ist da, ein blauer Fleck? Also ich sage es euch ganz ehrlich, es geht ganz, ganz schnell. Deswegen das Anlegen auch, ne, das kann ganz schnell schieflaufen. Deswegen, wenn ihr da nicht sicher seid, holt euch da die Hilfe. Ne? Manchmal ist es eben auch so, wenn man ein Stillbuch vorher schon mal gelesen hat, hat man schon mal ein bisschen was im Kopf. Ne? Das Anlegen ist eben das A und das O, ne? Dass es zur Oxytocin-Freigabe kommt. Und da solltet ihr euch auch nicht mit, ja, das klappt schon, Kind findet schon die Brust, zufrieden geben. Ne? Höre ich tatsächlich manchmal und bin dann immer ganz entsetzt, weil manche Kinder sich eben auch Zeit lassen. Ne? Deswegen, scheut euch da nicht, fragt wirklich nach und holt euch da nochmal Hilfe. Manchmal ist es zweimal, dass ihr es gezeigt bekommt und dann sagt, Mensch, ja, der Kniff war es irgendwie und jetzt sind wir safe. Ne? Lasst euch nicht beirren von dem, ja, jetzt geben Sie mal einen Schnuller oder dann müssen Sie zufüttern. Ne? Das sind schon auch Störfaktoren, die die ersten Tage beeinträchtigen. Ne? Still nach Bedarf, vielleicht habt ihr diese Zeitangaben ist ein bisschen ein fieses Wort, 8 bis 12 Mal in 24 Stunden stillen. Lasst euch das gesagt sein, das kann jederzeit häufiger sein. Jetzt könnt ihr euren Tag mal ausrechnen. Das sind Dinge, die sind völlig normal. Dass die Kinder in den Abendstunden häufiger auch schon im Krankenhaus trinken wollen, hat nichts mit eurer Milchmenge erstmal zu tun, sondern das sind wichtige Fakten, die ihr mitnehmt, die ihr wissen solltet, dass das alles durchaus normal ist. Erlernen haben wir gesagt, das ist ja vielleicht, ich erinnere mich an meine Fahrschulprüfung, bis ich das gekonnt habe, hat es auch ziemlich lange gedauert. Ne? Deswegen bleibt da wirklich dran und ein paar wichtige Fakten mitzunehmen ist ganz wichtig. Ne? Dass es sehr häufige Stilldauern gibt, dass es erstmal gar kein Limit gibt im Anlegen. Ne? Es ist ein Üben. Ne? Und dann, wenn die kleinen Würmchen mal auf den Geschmack gekommen sind, geht es manchmal richtig los. Genau, in den meisten Fällen. Genau, das waren jetzt so ein paar kleine Fakten noch zum vielleicht ergänzen. Genau.
Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch wirklich schon einiges Wertvolles zusammengetragen. Also jetzt gerade, also einfach nochmal so am Anfang, was du gesagt hast, irgendwie vielleicht wirklich eine Stillgruppe aufsuchen oder so ein Still, wie hast du es genannt?
Stillvorbereitungskurs.
Stillvorbereitungskurs, genau. Sowas, dass man in dem Zuge halt auch irgendwie vielleicht dann nochmal mit Partner oder Partnerin ins Gespräch kommt, weil manchmal ist auch, ich stelle mir jetzt so vor, ich habe noch gar keine Ahnung vom Stillen und bin schwanger und dann würde ich mich halt auch fragen, okay, was soll ich denn jetzt mit meinem Partner besprechen? Und dann ist es, glaube ich, richtig, kriegt man vielleicht ganz gut richtig Input, wenn man halt solche Kurse oder Gruppen vielleicht wirklich einmal besucht.
Total, total. Und, ja, also genau.
Das war ja so das, was du noch so gesagt hast. Schlafumgebung, einfach genau, schon vorher überlegen. Gar nicht so viel kaufen, sondern einfach erstmal.
Oh ja, man wichtiges Thema.
Man braucht gar nicht so genau viel. Dann Oxytocin-Massage, hattest du ja gesagt. Dann vielleicht wirklich gucken, welche Klinik ist babyfreundlich und dementsprechend auch stillfreundlich. Und und dann auch, falls es anders kommt, als man es sich erwünscht, es gibt trotzdem Wege und Möglichkeiten, das Ganze zu fördern. Und wenn es Probleme gibt, fragen und sich gegebenenfalls halt auch zur Hebamme noch eine Stillberaterin dazu holen.
Genau.
Das wären jetzt so die Sachen, wo ich denke, das sind so die großen Punkte,
oder? Richtig.
Körperkontakt habe ich noch vergessen. Körperkontakt nach der Geburt. Genau, super.
Genau. Und ich glaube, in jedem Haus, in dem man mittlerweile entbindet, wird Rooming In gefördert. Ich weiß nicht, ob euch das Wort Rooming In was sagt. Das heißt, es geschieht alles im Raum. Das Baby, so wie man es früher kennt, aus den 70ern, 80ern, glaube ich, war es auch noch so, dass das Baby nachts dann in so ein großes Zimmerchen kommt, wo man dann so einen riesen Wagen mit 6, 7 Betten hat, wo die Kinder dann nachts wieder schön verteilt werden, wenn sie Hunger haben. Das gibt es so in dem Sinne, ich hoffe es, in dem Sinne nicht mehr, dass wir einfach auf die frühen Hungerzeichen der Kinder achten können, beziehungsweise du als Mama, ne, das kriegst du nicht mit, wenn dir die Schwester in den ersten Nächten sagt, ich nehme ihr Kind mal für 6 bis 8 Stunden mit. Da kann es mitunter passieren, dass Fremdsauger im Spiel sind. Ne? Vielleicht möchtest du das natürlich auch selber, um Gottes Willen. Ne? Das ist eure Entscheidung. Aber das sind Dinge, die natürlich die Stillbeziehung fördern oder nicht fördern. Ne? Also wenn du dein Baby natürlich im Rooming-In hast, weißt, oh, Fingerchen zappeln, die Augen gehen auf, frühe Hungerzeichen erkennen, stillen nach Bedarf zu praktizieren. Das sind alles Dinge, die dann für deine eine spätere Zeit auch zu Hause förderlich sind. Ne? Diese Fremdsaugergeschichte erstmal außen vor lassen, Rooming-In praktizieren, still nach Bedarf. Erstmal du versorgst das Kind, wenn es möglich ist. Ne? Diese Dinge sind in den ersten Tagen extrem wichtig. Ne? Und das sind natürlich, können auch im Gegensatz andersrum wieder die Störfaktoren eben auch sein. Ne? Deswegen vielleicht nochmal überlegen, ne, was es heißt, häufig und viel zu stillen und dass es aber wertvoll ist und wichtig, wenn die Mamillen es dir, wenn sie gut zu dir sind. Da gibt es natürlich auch immer die andere Form. Ne? Wir haben jetzt mal das absolute runde Paket. Ne? Es gibt auch immer andere Dinge, die dich natürlich beeinflussen. Dir geht es vielleicht nach der Geburt nicht gut. Wir haben jetzt viel vom Baby gesprochen, ne? Aber da gibt es sicherlich auch Faktoren, die dich als Mama beeinträchtigen. Und dann müssen wir neu entscheiden. Ne? Aber es gibt stillfreundliche Varianten auch. Deswegen lass dich nicht so schnell beirren. Hab Dinge im Kopf und sprich sie an. Ganz wichtig.
Ja, super. Ja, ich glaube, die größten Hauptfragen zu dem Thema haben wir beantwortet. Deswegen schon mal vielen Dank.
Sehr gern.
Wenn jetzt jemand den Podcast hört und sich denkt, okay, boah, ich habe noch viel mehr Fragen und ich möchte gerne eine Beratung bei dir machen.
Ja.
Wo findet man dich denn, Juli?
Ja, also ich bin extrem stolz auf meine Homepage. Ich muss jetzt mal kurz angeben. Da könnt ihr draufgehen, www.soulfeeding.de. Ich hoffe, das hat man jetzt so verstanden.
Ich verlinke es
sowas auch immer. Wie, genau, Seelenfutter. Ihr könnt mich tatsächlich gerne bei Facebook mal kurz kontaktieren unter Stille Juli. Instagram ist eher mein Profil, gebe ich zu. Stille Juli, Soulfeeding, gebt gerne ein. Fragen über Instagram sind für mich sehr schwer zu beantworten, denn nutzt einfach das Kontaktformular auf der Website. Auch gerade, wenn ihr noch ein Buch braucht oder einen Tipp braucht, dürft ihr euch da gerne melden. Telefonberatung würde ich auch anbieten. Ich würde aber auch, wenn es Köln und Umgebung ist, kommen. Also scheut euch nicht, auch einfach mal nachzufragen. Fragen kostet nichts. Das ist ganz wertvoll und wichtig. Da fragt gerne, gerne nach. Bin ich sehr offen für und freue mich, so euch kennenzulernen.
Super. Genau. Nochmal vielen Dank. Ich freue mich, dass das so geklappt hat. Und ja, alles Liebe.
Ja, zu dir auch, Alexandra. Vielen, vielen Dank und tschüss.
Tschüss. Ihr habt eine Frage, die im Podcast besprochen werden soll? Dann schreibt mir eine E-Mail an info@alexandra-keiling.de. Weitere Informationen zu meiner Arbeit findet ihr auf meiner Homepage www.alexandra-keiling.de oder auch auf meinem Instagram-Account Alexandra Keiling. Ich freue mich sehr, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt und vielleicht genau jetzt überlegt, wem diese Folge weiterhelfen könnte und die Folge an diese Person schickt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.